alles stabil? Bei uns wirst du gehört. Deine Geschichte beginnt hier.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Alles Stabil, ich begrüße euch heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast und ich bin sehr, sehr erfreut und ich bin gerührt und ich bin überrascht, was für ein toller Mensch das ist und dass er auch so spontan Ja gesagt hat zu der Idee, wie ich ihn angeschrieben habe. Unsere Podcast-Folge geht heute über Angst, über Lügen, vielleicht sprechen wir über Suizid und auch über Social Media, was das bewirken kann. Diese Themen werden in einem internationalen Musical, und zwar in dem Dear Evan Hansen, behandelt, das heuer erstmalig in einer deutschen Fassung im Stadttheater Gmunden aufgeführt wurde, in dem Musical Frühling, glaube ich, heißt das richtig. Genau, und jetzt heute haltet es euch einfach einmal fest, es ist Dennis Riffle, es ist der Hauptdarsteller und er ist von Köln aus heute zu uns zugeschaltet. Es ist eine Premiere und ich hoffe, die Tonqualität geht halbwegs und ich begrüße ganz, ganz herzlich Dennis Riffle und freue mich jetzt, dass er bei uns eingeschaltet ist und zugeschaltet ist. Hallo Dennis.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Dennis, vielleicht erzählst du uns einfach einmal über das Musical sehr gerne. Bist du der Hauptdarsteller, du verkörperst den Evan Hansen und ich denke, keiner kann das so gut wie du erklären, was den Evan ausmacht, was er erlebt in diesem Musical. Und ich würde dich einfach darum einmal bitten, welche Themen du da behandelst und spielst.
Mhm. Oh, das ist ja direkt schon von Anfang an eine sehr komplexe Frage. Okay, also ich fasse mal ganz kurz die Handlung zusammen.
Genau.
Evan ist ein 17-jähriger Schüler, der Angststörungen hat und Depressionen. Er hat sich versucht umzubringen in den Sommerferien und startet jetzt in sein neues Jahr. Er hat dabei bei dem Versuch sich den Arm gebrochen, den linken Arm, was natürlich alle sehen. Und er redet sich die ganze Zeit aber ein, dass er nur vom Baum gefallen ist. Und er redet sich das so lange ein, bis er anfängt, da selber so halb dran zu glauben. Er geht dann also in die Schule am ersten Schultag wieder und hat von seinem Therapeuten die Aufgabe bekommen, Briefe an sich selber zu schreiben, als Aufmunterung. Mhm. Lieber Evan Hansen, das wird heute ein großartiger Tag und ich sage dir auch warum. Und den Rest muss er jeden Tag ausfüllen. Mhm. Und diese Briefe soll er für sich selber schreiben und zur Therapie mitnehmen. Daher kommt auch der Name im Englischen, Dear Evan Hansen. Mhm. Er nimmt jetzt also einen Brief mit in die Schule, gerät da mit einem Mitschüler aneinander, dem Connor Murphy. Und dieser Connor ist genauso einsam und verzweifelt wie Evan auch, nur geht anders damit um. Er trägt die Wut viel mehr nach außen, lässt diese Wut an Evan aus, klaut ihm den Brief. Und dann springen wir im Stück 3 Tage und erfahren, dass Connor sich umgebracht hat. Und er hatte diesen Brief bei sich. Mhm. Dieser Brief wird gefunden und dadurch, dass er so geschrieben ist, wie er ist, und zwar, lieber Evan Hansen, ich sag dir heute, dass es ein großartiger Tag wird, gehen alle davon aus, die diesen Brief gefunden haben, dass Evan und Connor beste Freunde waren. Mhm. Evan versucht am Anfang, diese Lüge mehrmals aufzuklären, aber merkt, dass ihm niemand zuhört. Und merkt auch, dass die Leute unbedingt glauben wollen. Also zum Beispiel die Mutter oder die Familie von Connor möchte unbedingt glauben, dass Connor wenigstens einen Freund hatte.
Ja.
Und er verstrickt sich dann in ein kleines Gespinst von Lügen oder ein großes Gespinst von Lügen, ja, wo er nicht mehr rauskommt. Wo er dann merkt, wow, ich kriege gerade Aufmerksamkeit, wow, ich werde geliebt. Und fängt dann an, Briefe zu fälschen, beziehungsweise E-Mails zu fälschen, einen gefakten E-Mail-Account zu entwickeln. Mm-hmm. Und das läuft so lange, bis er diese Lüge nicht mehr aufrechterhalten kann und das der Familie dann gesteht. Mm. Dann wenden sich alle von ihm ab und er stellt dann fest, wow, ich habe eigentlich meinen ganzen Schmerz nur versucht zu unterdrücken, jetzt wird mir eigentlich klar, dass ich nicht mehr davon weglaufen kann, was ich eigentlich versucht habe zu tun, nämlich mich selber umzubringen, weil ich selber so verzweifelt bin. Mhm. Und ja, am Ende kommt alles raus.
Ja.
Also wie das ist so die Geschichte.
Eine wahnsinnig interessante Geschichte. Und wie du schon gesagt hast, es ist ja sehr, sehr komplex. Es sind ja ganz, ganz viele Themen von jungen Menschen beinhaltet. Also von Angst, gesellschaftlicher Druck, Druck, dass man Freunde hat, die Lügen, in die man sich verstrickt, diese sozialen Medien und so weiter. Also das ist ja in diesem Musical unglaublich toll aufgearbeitet mit der Musik, mit diesen deutschen Texten, die da in den Songs auch sind. Also es ist überall, sind diese Themen beinhaltet und es wird unglaublich toll gespielt. Ich durfte mir das auch anschauen und es kommen sehr, sehr viele Emotionen hoch und ich hatte auch das Gefühl, dass du ganz besonders und auch deine Schauspielkollegen, Musical-Kollegen mit sehr viel Emotion gespielt haben. Also habt ihr euch da so reinfühlen können oder warum ist das bei uns so rübergekommen? Also ich habe es nicht nur bei dieser einen Vorstellung so selber erlebt, sondern ich habe es von vielen, vielen gehört, dass es immer so war.
Das ist eine gute Frage. Da gibt es mehrere Antworten drauf. Da gibt es nicht eine einzige. Das hat einerseits natürlich mit Sicherheit etwas damit zu tun, dass Markus Olzinger und Elisabeth Sipora, das sind die beiden Intendantinnen, und Markus hat Regie geführt, dass sie von Anfang an gesagt haben, okay, wenn wir das machen, dann machen wir es mit Respekt und Demut vor dem Thema. Mhm. Dann beschäftigen wir uns damit, was Angststörungen und Depressionen eigentlich sind und beziehungsweise sein können. Also ich meine, wir sind alle, wir sind KünstlerInnen, wir sind SchauspielerInnen. Das, was wir können oder was meine Kernkompetenz ist, ist, sich so lange mit einer Figur zu beschäftigen, sodass sie nachvollziehbar wird. Ja. Ich kann natürlich keine komplett psychologisches Rollenprofil von einer Figur geben. Dafür gibt es einen Psychologen.
Ja.
Aber diese Bereitschaft, sich wirklich damit zu beschäftigen, was das eigentlich bedeuten kann, und so weit offen zu sein in Proben, dass man immer wieder die Frage stellen kann, okay, das steht jetzt so im Text, aber was bedeutet das eigentlich wirklich?
Mhm.
Das ist mit Sicherheit einer der Gründe dann, dass wir sehr viel Tempo rausgenommen haben. Also das Stück an sich hat einfach ein Riesentempo.
Mhm.
Damit meine ich, dass die Szenen sehr oft innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde um mehrere Tage springen.
Ja.
Und wie so ein Zug, der nicht aufhört, einfach weiterrollt. Wir haben das versucht, bei den Übergängen so beizubehalten, aber dass wir innerhalb der Szenen dann, wenn es wirklich um schwierige Themen geht, die Geschwindigkeit rauszunehmen, sodass man wirklich verstehen kann, worum geht es hier eigentlich?
Mhm.
Und dabei ist zu sagen, dass dieses Stück sehr, wie soll ich es ausdrücken, modern, heutig geschrieben ist, könnte man sagen, dass es weniger darauf ankommt, was im Text steht, sondern was zwischen den Figuren passiert.
Mhm.
Also natürlich gibt es wichtige Dinge, zum Beispiel, wenn Evan am Ende sagt, ich habe den Brief geschrieben.
Mhm.
Oder wenn er am Ende sagt, ich hoffe, dass niemand meinen Schmerz wird. Oder es ist viel einfacher, diesen Schmerz zu verstecken, weil ich möchte den nicht sehen und ich möchte auch, dass alle anderen ihn nicht sehen. Das ist ja das Hochdramatische, dass er glaubt, diesen Schmerz, dass dieser nicht veränderbar ist und dass, wenn er den zeigt, dass er komplett verloren sein wird.
Mhm.
Das ist natürlich wichtig, dass es darin steht. Aber an sich sind das alles so natürliche Situationen, die atmen müssen auf der Bühne. Die brauchen eine Bereitschaft, dass die Spielenden sich darauf einlassen, was da gerade passiert. Das bedeutet nicht vordenken, das bedeutet Ruhe, das bedeutet, sich gegenseitig in die Augen zu gucken und schauen, was passiert da gerade im Moment.
Mhm.
Und das bedeutet eine Regie, die den Raum dafür lässt, die Szenen laufen lässt, einfach schauen, was passiert, dass es echt wird. Und ich glaube einfach vom Ensemble eine große Bereitschaft, etwas Echtes machen zu wollen.
Die war definitiv da.
Ja. Und das kommt dann letztendlich rüber.
Und das ist wirklich rübergekommen. Und weißt du, so wie du das jetzt auch sagst, wir machen nur einen Podcast, ja. Aber genau das war auch irgendwie mein Ansinnen, wie ich begonnen habe. Wir sind keine Fachärzte und wir sind zwar psychosoziale Berater, ja, aber es gibt wirklich gerade bei Suizid oder so, da können wir nicht helfen und das sagen wir auch immer dazu, ja. Also in diesen ganz, ganz schlimmen Situationen helfen kann kein Podcast helfen. Aber gerade diese Dinge, dass man sich einlässt auf diese Krankheiten, auf diese Themen, dass man einfach zuhört, dass man, ob das jetzt als Mama, als Lehrer, als Freund, als Nachbar, es ist ganz egal, dass man einfach da sagt, ich sehe wohin, ich sehe etwas, ich rede mit jemandem, ich komme ins Gespräch, ich lasse mich auf den seine Situation ein und versuche vielleicht Vertrauen zu gewinnen. So wie das ja, mir ist es so vorgekommen, auch im Stück so war. Du hast dich auf einmal so aufgehoben gefühlt in der Familie, die dir so viel Liebe und Aufmerksamkeit, die dir zugehört hat. Weil einfach deine Mama, die zwar alles für dich getan hat, aber einfach die Zeit des Zuhörens nicht da war.
Ja, das ist immer das, ich glaube, in Familien das Hochdramatische, dass bei Menschen, die darunter leiden, die jetzt vielleicht eine Angststörung haben oder eine Depression, wo vielleicht in der Kindheit etwas passiert ist, dass das... Das Tragische ist ja, dass oft niemand etwas dafür kann.
Mhm. Unbewusst.
Unbewusst. Mhm. Vielleicht ist das auch nicht nur das Tragische, sondern das Versöhnliche. Aber ganz wichtig ist es, und das hat man in diesem Stück auch gesehen, dass die Mutter, die alleinerziehend ist, alles versucht, damit erstmal die Familie Geld hat, ganz klar, damit sie über die Runden kommt. Sie bemüht sich sehr, mit ihren mehreren Jobs und mit ihren Abendkursen, weil sie noch beruflich weitermachen möchte, gleichzeitig noch Zeit zu finden für ihren Sohn.
Ja.
Und dass das einfach nicht zur Genüge passiert und dass da letztendlich Bedürfnisse aufeinanderprallen, die gegenseitig nicht befriedigt werden können. Mhm. Und das ist niemandes Schuld. Das ist ja genauso wie in der Kindheit. Warum gibt es so viele Kinder, die... mit 8, 9 Jahren merken, wow, ich möchte mich umbringen. Also es ist ja ein sehr, sehr junges Alter.
Ja,
da muss irgendwo etwas passiert sein, dass da so ein großer Schmerz anwachsen konnte, woraus auch immer er kommt. Und jetzt mal, wir müssen ganz klar sagen, dass ich rede jetzt hier nicht von Missbrauch, aber ich rede einfach von normalen Durchschnittsfamilien, wo Bedürfnisse aufeinanderprallen, wo die Eltern... ihr Bestes versuchen und es einfach nicht funktioniert. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass es AnsprechpartnerInnen gibt.
Ja.
Also PsychologInnen.
Genau.
Oder dass diese Strukturen auch von der Politik, von der Gesellschaft ausgebaut werden, dass diese Stigmatisierung auch einfach aufhört, dass ich kann da natürlich mehr über Männer reden.
Ist ja auch gut, wenn einmal mehr über Männer gesprochen wird in dem Podcast. Oft sind dann auch eher Mädchenthemen. Das ist ja total auch gut, weil ich glaube, so wie du sagst, ich denke, dass sehr viele junge Männer auch oder junge Burschen ganz bestimmt unter diesen Ängsten leiden, genauso diesen Druck haben wie Mädchen. Also da bin ich mir sicher. Und das beweisen auch die Zahlen.
Ich meine, ganz grundsätzlich ist es, ich habe mir jetzt wo ich jetzt langsam Ende 20 bin, einfach in den letzten Jahren oft gedacht, es ist eigentlich tragisch, dass wir von der Gesellschaft nicht oder von den politischen oder gesellschaftlichen, sozialen Strukturen, sei es jetzt LehrerInnen, Schulen, Ausbildung, Universitäten, nicht darauf vorbereitet werden oder uns nicht beigebracht wird, wie wir mit unseren Emotionen umgehen.
Ja.
Wir können, die meisten Leute, die ich persönlich kenne oder die ich auf der Straße treffe, können ihre Emotionen nicht artikulieren, sie können sie nicht verstehen. Ich habe das mit Mitte 20 angefangen zu lernen.
Mhm.
Davor war ich meinen Emotionen enorm ausgeliefert. Ich habe nicht verstanden, warum ich wütend war. Ich habe nicht verstanden, warum ich traurig bin. Ich sage nicht, dass ich das jetzt zu 100% verstehe. Ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch, das geht auch nicht.
Mhm.
Aber dass da ein Bewusstsein stattfindet, wow, ich fange an, etwas zu spüren. Jetzt kann ich es einmal aussprechen, ich bin wütend.
Mhm.
Das nimmt schon mal so eine Angst oder so einen Druck weg, weil ich jetzt weiß, dass ich wütend bin. Und wenn ich das oft genug mache und dann vielleicht sogar anfange, darüber zu schreiben, was ich fühle und wann es hochgekommen ist, dass ich dann lerne, damit umzugehen, dass es dann Strategien gibt, wie ich mich regulieren kann. Meditation, Schreiben gehört dazu, mit sich selber zu sprechen. Kälteexposition kann helfen. Einfach alles, es kann alles helfen, was dazu führt, dass wir mehr in unseren Körper kommen und weniger denken.
Und da muss
nämlich beim Spielen genauso.
Ja, ganz bestimmt. Also ich glaube, wir haben ja, du bist ja sehr jung, aber ja. Ich glaube, auch vielleicht hat dich das auch noch ein bisschen erwischt, so was du jetzt erzählst, aber in meiner Generation auf alle Fälle. Also wir sind eher so dazu noch erzogen worden, natürlich auch unbewusst, wie wir jetzt schon festgestellt haben. Also wir sind uns da einig, dass sicher da niemand etwas Böses wollte, aber es war einfach so, Emotionen werden nicht so gezeigt oder man soll sich eher zusammenreißen, vielleicht auch extern oder in der Schule oder wo auch immer. Also das ist eher einem verlernt worden. Also es ist eher selten gewesen, dass jemand, so wie du sagst, sagen konnte, ich bin wütend, das ärgert mich oder das ist eher jemanden aberzogen worden. Und es ist schön, wenn sich das jetzt wieder öffnet und ich glaube aber, wir müssen auch lernen, damit als Gesellschaft oder auch wenn einem jemand begegnet und das Gefühl so ausdrücken kann, ich denke, es gibt viele Menschen, die überhaupt nicht damit umgehen können. Das ist ja auch das und davor hat ja auch der wieder Angst, der das vielleicht sagen möchte, der sagen möchte, ich bin wütend, mich nervt das, ich will das nicht. Und die Leute können aber mit sowas überhaupt nicht umgehen. Also das ist auch was, was ich immer mehr sehe. Also wir alle müssen lernen und wir alle müssen uns bemühen, da auch Vorbild zu sein, den anderen zu verstehen und in den oder mal zu fragen, erklär es mir.
Ja, ich glaube, erklär es mir ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Ich finde es ja so absurd, dass es so verpönt ist. Ich meine, dazu möchte ich sagen, dass es sich ja auch ändert und vor allem jetzt in meiner Generation und in der Generation, jetzt, die jetzt noch nach mir folgt, die jetzt vielleicht 10 Jahre jünger sind oder 8, 7, 6, 5 Jahre jünger, da ändert sich das ja langsam. Ja. Und sowieso Universitäten sind oft ein Ort, wo Menschen neue Ideen formulieren und ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden kann. Aber was ich so absurd finde, ist, dass wir nicht mit unseren Emotionen und mit den Emotionen anderer umgehen wollen, dass wir das gelernt haben zu unterdrücken, aber dass wir gleichzeitig trotzdem damit umgehen müssen, weil diese Unterdrückung irgendwann rauskommt. Aber sie kommt auf eine andere Art und Weise raus. Ja. Und 20 Jahre später verstehen wir dann nicht mehr, was da rauskommt.
Ja.
Und wir sehen das in heterosexuellen Beziehungen, dass ich glaube, dass diese unterdrückten Gefühle sich dann oft als Gewalt dem Partner, der Partnerin gegenüber äußert.
Ja, natürlich.
Da müssen wir ja auch die ganze Zeit damit als Gesellschaft umgehen. Also warum gehen wir nicht ein paar Schritte vorher damit um?
Ja.
Warum höre ich meinen Freundinnen nicht zu? Warum gehe ich nicht auf sie zu und frage, wie geht es dir, aber höre dann wirklich zu? Und wenn sie etwas sagen, keine Ahnung, ich bin gestresst, weil... Dass ich dann nicht sage, aber du hast doch keinen Grund, gestresst zu sein. Oder hab dich mal nicht so, das wird schon wieder. Oder es läuft ja gerade ganz gut bei dir. Nein, einfach ruhig sein. Ich glaube, was wir auch nicht lernen, ist miteinander zu reden oder zuzuhören. Reden ist eine riesige Kompetenz, die wir nicht lernen. Das ganz Wichtige beim Zuhören ist, ich muss nichts sagen.
Aber das ist ja oft so, also ich muss mir das selber immer an der Nase nehmen. Also da bin ich total im Learning. Also ich kann dir sehr, sehr recht geben, gerade dass man eben sagt, nicht sofort eine Lösung präsentiert, dass man sagt, warum, bei dir ist ja gar nicht stressig oder schau, du hast schon so viel geschafft. Ja, aber trotzdem möchte der Mensch dir was sagen, ja? Und er möchte nicht die Lösung jetzt haben, vielleicht weiß er dass er schon viel geschafft hat oder viel ein Stück gegangen ist, aber trotzdem möchte er etwas sagen, was jetzt nicht stimmt. Also das ist wirklich ganz etwas Schwieriges, dass wir einfach etwas aussprechen können und das Lernen auch leise zu sein und die Zeit zu haben. Es hat, glaube ich, auch sehr viel mit Zeit zu tun und Geduld.
Ja, und mit der Fähigkeit zu lernen, sich auszuhalten und andere auszuhalten.
Ja.
Also ich möchte ja Leute auch nicht entmündigen. Also letztendlich, und vor allem, wenn wir über mentale Krankheiten sprechen, geht es ja darum, den Menschen zu helfen. Wenn ich Leuten zuhöre, dann möchte ich sie nicht, dann möchte ich sie ernst nehmen und ich möchte sie nicht entmündigen, indem ich ihnen ihren Schmerz abspreche. Und gleichzeitig möchte ich sie auch nicht entmündigen, indem ich jahrelang versuche, ihnen ein bisschen zu viel zu helfen. Weil das ist ja.
Das ist
ja ein schmaler Grat. Erstens kann ich das gar nicht. Ich kann nur unterstützen, helfen. Und ich glaube, ihr habt ja auch, habt ihr mir die Fragen geschickt, inwieweit kann man helfen? Das ist schwer. Also einmal kann man zuhören.
Ich glaube, wir haben unsere Fragen jetzt gar nicht beantwortet. Wir sprechen ganz, ist ja ganz egal, gell?
Ja.
Ist ja auch besser so.
Das ist ja eine große Kontroverse. Ich muss einmal, finde ich, ist es erstrebenswert, wirklich zuzuhören. Mhm. Dann aber wiederum auch zu wissen, wenn ich nicht helfen kann. Also ganz wichtig, keine Hilfe versprechen, wenn ich keine Hilfe leisten kann.
Ja.
Zu wissen, wo kann ich helfen und was ist meine Kompetenz? Möchte ich mich dem annehmen? Und wenn ich mich dem annehme, habe ich genug Kapazität, zeitlich, finanziell, emotional, dass ich mich dem auch wirklich annehmen kann? Mhm. Oder kann ich dieser Person vielleicht anders helfen?
Genau.
Ganz wichtig, ehrlich gesagt, es gibt professionelle Leute dafür, die helfen kann. Ich merke das jetzt, ich muss zugeben, ich merke das jetzt nach Dear Evan Hansen oder während wir gespielt haben, sehr stark. Und ich vermute, dadurch, dass wir eine Wiederaufnahme haben und vielleicht auch woanders weiterspielen, hoffe ich natürlich.
Musst du also uns dann noch verraten.
Spürt. Ja. Es kommen sehr viele Nachrichten auf jetzt per E-Mail und auf Instagram, die mich, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es freut mich sehr, dass die Leute sich wirklich treffen lassen.
Mhm,
wenn sie sich treffen lassen, bedeutet es, dass sie etwas mit ihrem Körper begreifen und dann fangen sie an, darüber nachzudenken. Mhm. Das ist super.
Ja, finde ich auch.
Wenn sie mir dann persönlich schreiben, ist das auch schön, obwohl es mir überhaupt nicht darum geht. Also ich meine Arbeit ist getan, wenn ich mich verbeuge.
Ja, das glaube ich.
Eine Lösung für mich.
Ja.
Ja. Nee, das ist eine,
es
das
muss
ist eine
auch Lösung da, wo für mich. Grenzen
auch
geben.
Das Publikum.
Ja, ja.
Ja, absolut.
Ja.
Aber jetzt schreiben mir sehr viele junge Leute vor allem, worunter sie leiden. Und da bin ich langsam überfordert. Ich nehme mir zwar die Zeit, um dort zu antworten und zu überlegen, was kann ich ihnen schreiben. Aber das, was ich allen schreibe, ist, ihr müsst euch an Leute wenden, denen ihr vertraut. Und wenn es nicht eure Eltern sind, sind es vielleicht LehrerInnen oder Freundinnen oder Beratungsleute an der Schule. Es gibt Hotlines. Es gibt die Möglichkeit, über die Krankenkassen einen Therapieplatz zu bekommen, obwohl das stark ausgebaut werden muss, weil einfach
sehr
die Kapazität nicht ausreichend
vorhanden ist. Sehr stark, ja. Es ist wirklich eine politische Forderung, die man stellen muss und die auch nicht ausbleiben wird.
Ja, das ist ja genau das Problem.
Ja. Aber das Rad auf Draht, also ich sage das auch immer am Ende jeder Sendung eben, auch diese Nummer gebe ich durch, weil das ist ganz wichtig. Ich meine, jetzt kannst du vielleicht auch noch sagen, dass du 20, 30 Minuten im Podcast gesprochen hast. Vielleicht möchten sich das auch viele anhören. Das ist ja auch, es soll ja einfach auch dazu dienen. Sie möchten, weißt du hast so authentisch gespielt, Dennis. Du hast die Menschen so derartig berührt, du und die ganze Crew. Und das ist auch was, warum die Leute Vertrauen haben zu dir als fremden Menschen. Und einerseits erschreckt einen das, ja, weil wie wenig Menschen haben sie um sich, denen sie sowas erzählen würden, und bei dir machen sie das. Und andererseits ist es wieder wunderschön. Also es ist in so einer Dimension dieser Krankheiten oder dieses Alleinseins, wo die Jugendlichen manchmal drinnen sind, das ist wirklich ein sehr zweischneidiges Schwert und es ist immer sehr, sehr, sehr eine heikle Sache, das muss man sagen, und immer sehr schwierig, was ratet man, wie du ganz richtig sagst, wie weit lasse ich mich rein, weil man muss immer an die Folgen denken. Ich kann nicht jemandem eine Hand reichen, ja, und dann ziehe ich sie aber wieder weg und das wäre das Allerschlimmste und auf das muss man schon auch achten.
Ja, absolut. Und du, vielleicht Ich glaube sowieso allgemein, als vielleicht tatsächlich als Gesellschaft, geben wir unseren SchauspielerInnen vielleicht ein bisschen zu viel Meinungsmacht. Weil letztendlich, was bin ich? Ich bin Schauspieler, ich freue mich durch das, was ich hier in Gemunden gemacht habe, mit Markus und mit Elisabeth und mit meinen Mitspielenden, einen Beitrag zur Gesellschaft geleistet zu haben. Das freut mich sehr.
Das hast
darüber
du.
Hinaus, aber damit ist meine Kompetenz getan.
Ja.
Und ich finde es einfach erschreckend, dass tatsächlich so viele Leute erst, das finde ich eigentlich erschreckend, dass so viele Leute ins Theater gehen müssen, so ein Stück sehen müssen. Und dann bin ich derjenige, an den sie sich wenden.
Ja.
Das bedeutet ja, dass das bedeutet, dass irgendwo nicht der Raum ist, dass sie das im privaten Leben machen.
Ja, das habe ich zuerst gemeint.
Ja, ja. Das finde ich
traurig eigentlich.
Finde ich sehr erschreckend.
Ja.
Und diese Themen sind einfach hochkomplex. Also einerseits, es gibt diesen alten Spruch, ich kann mir nur selbst helfen.
Ja.
Ich weiß nicht, was zumindest meine Eltern immer gesagt haben oder was die ältere Generation immer sagt. Und das an sich stimmt dieser Spruch ja. Letztendlich kann ich mir nur helfen. Ich höre mit meiner Haut auf.
Ja.
Und alles, was die Leute von außerhalb sagen oder denken, das hört oder alles, was ich empfinde, das hört mit meiner Haut auf. Und ich bin ich und das reicht und das ist genug. Das bedeutet aber auch, dass ich alleine bin. Aber das ist kein negativer Gedanke.
Nein, ich glaube, wir haben auch alles mitbekommen. Das wird es, außer man ist natürlich in dieser Krankheit ganz weit drinnen, ja. Aber ich bin auch der Meinung, dass man einfach, das ist jetzt sehr philosophisch, da können wir jetzt sagen, wo endet der Leib und wo fängt das andere an oder die Seele und die Anima und so weiter. Aber es ist halt schon, mit einer Portion Selbstbewusstsein muss man ausgestattet sein, mit einer Portion Unterstützung und Vorbilder, das glaube ich trotzdem. Und da sind, sage ich auch, sehr oft dazu, dass die Jugendlichen immer eine Person, eine beständige Person brauchen. Es ist ganz egal, wer, ob das kann ein Lehrer sein, es kann ein Freund sein, es können Nachbarn sein, es ist ganz egal, im Sportverein oder so. Also etwas, das einen eine Beständigkeit gibt und wo man sich hinwenden kann. Und das muss auch nicht immer ganz wer nah Verwandter sein, aber es muss einfach etwas sein, wo ich jederzeit hingehen kann, wo ich immer das wiederfinde, was ich gewöhnt bin, was ich vielleicht auch brauche. Und viele von den Jugendlichen sagen dem auch, ja, ich gehe in einen Verein, das hat mir geholfen, weil wir geben immer am Ende zum Beispiel auch immer ein bisschen Tipps. Ja, also ich wollte dich auch noch fragen, wo hast du zum Beispiel, wenn du noch ganz kurz antworten kannst, gelernt, deine Emotionen? Hast du das im Schauspielunterricht gelernt oder womit hast du angefangen, dann deine Emotionen zu akzeptieren, anzunehmen und kennenzulernen und auch auszusprechen und zu benennen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Da gibt es sehr viel Entwicklungspotenzial. Gott sei Dank, weil sonst wäre das Leben ein bisschen langweilig, wenn das jetzt alles schon abgeschlossen wäre. Naja, so wie wahrscheinlich alle Menschen auf der Welt habe ich Situationen erlebt und Schmerz, viel Schmerz erlebt. Und naja, ich habe nie wirklich, beziehungsweise meine Strategien, damit umzugehen, waren immer exzessiv Sport.
Also auch oder, sportlich?
Mhm. Ja, tatsächlich. Aber so, dass es einfach weit ins Negative abgedriftet ist. Betäubung durch Konsum, vor allem Konsum durch Zucker und Essen.
Mhm.
Und ich habe irgendwann einfach gemerkt, mit Mitte 20, dass es so nicht weitergeht.
Mhm.
Und, ich hatte dann damals meine erste langjährige Beziehung.
Mhm.
Und dieser Person, also meine Ex-Freundin, bin ich unglaublich dankbar, weil sie mir allein dadurch, dass wir so eine intime, enge Verbindung eingegangen sind, sehr viel gespiegelt hat.
Mhm.
Sie hat mich, wie sagt man auf Deutsch, mich gezwungen, Verantwortung zu übernehmen, dafür, dass Gefühle rauskommen. Und sie hat mir einfach gezeigt, du musst besser lernen, mit dir umzugehen, damit du besser lernen kannst, mit anderen Menschen, also auch vor allem mit mir umzugehen.
Ja.
Und dann habe ich angefangen zu lesen. Ich habe viel mit ihr gesprochen. Ich habe viel mit anderen Leuten gesprochen, weil sie natürlich auch ihren eigenen Schmerz hat.
Natürlich, jeder.
Und,
jeder
und
Mensch.
Dann, ja. Bei mir hat es angefangen übers Lesen. Mhm. Ich habe angefangen, philosophische Bücher zu lesen, um mir ein bisschen mehr einen Sinn in der Welt zu geben. Das ist ja auch so ein großes Thema. Es gibt keinen Sinn in der Welt. Wir müssen ihn uns leider einfach, oder Gott sei Dank, selber bauen.
Genau. Also ich liebe auch die Philosophie so total. Ja. Also es ist, ich glaube auch, dass man da sehr viel, es ist ja auch uralt, also umsonst gibt es es schon nicht so lange und es ist einfach ein, es hat einen Sinn, ja, und es kann, jeder kann sich seinen Sinn suchen, ganz egal, wie er ausschaut.
Ja. Ja. Ich habe angefangen zu schreiben. Mhm. Ich habe angefangen, Dankbarkeitsübungen zu machen, jeden Morgen. Dankbarkeitsmeditation, oder geschrieben, wofür ich dankbar bin.
Ja.
Das ist ziemlich nicht ausgeartet, aber das ist immer größer geworden im Sinne von, ich habe dann angefangen zu schreiben, was ich denke, zu schreiben, was ich fühle. Mhm. Ich habe immer über die Jahre immer mehr gelernt, woher kommen eigentlich meine verschiedenen Ängste und mein Schmerz.
Ja.
Und ich habe gemerkt, wenn ich Sachen ausspreche oder ausschreibe, verschwindet diese Dringlichkeit, handeln zu müssen, weil ich schon gehandelt habe. Ich habe dem Gefühl Aufmerksamkeit gegeben und es verschwindet.
So eine Art Journaling, sagt man jetzt, oder? Ist das gibt sogar genau. Extrem viele Kurse, also da halten viele Leute was davon. Also ich finde das schön, wie du das sagst. Also du hast deinem Gefühl durch das Schreiben einfach schon, du hast das schon zugelassen, einfach durchs Schreiben.
Ja.
Es angenommen.
Einen Raum gegeben.
Einen Raum gegeben, einen Zettel gegeben. Schön.
Ich habe angefangen, mich mit Meditation zu beschäftigen. Das hat angefangen mit Atemmeditationen. Ist dann rübergegangen in allgemeine Meditation. Ich kenne es gibt ja Leute, die kennen sich sehr damit aus. Ich kenne jetzt die ganzen Begrifflichkeiten nicht. Aber ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und letztendlich habe ich gemerkt, was immer wieder sehr gut funktioniert, ist einfach sich hinzusetzen und 5 Minuten auf den Atem zu konzentrieren. Das ist keine Atemmeditation. Mhm. Atemmeditation ist noch etwas anderes, aber das ist einfach, die Gedanken schweifen zu lassen, um einmal zur Ruhe zu kommen. Non-sleep, deep rest mache ich sehr oft, wenn ich gestresst bin.
Wie funktioniert das?
Ich weiß nicht, ob das gleiche ist wie Yoga Nidra. Das müsste man mal gucken. Aber ich weiß, dass viele Leute sagen, dass es sehr ähnlich ist oder vielleicht sogar das gleiche. Non-sleep, deep rest, das ist eine geleitete Meditation.
Ja.
Das kann man einfach googeln. Da gibt es teilweise 10-minütige geleitete Meditation, also sehr kurz, die dafür sorgen, dass letztendlich ich meine Aufmerksamkeit bewusst auf Dinge lenke und so meinem Gehirn die Möglichkeit gebe, sich zu entspannen.
Ja.
Anstatt, weil in unserer heutigen Welt, wir scrollen die ganze Zeit auf dem Handy, wir haben sehr, sehr viele Dinge zu tun, wir sind ständig erreichbar.
Ja.
Das ist unglaublich viel Stress.
Ja.
Wenn ich oft habe ich das gemacht, wenn ich morgens was zu tun hatte, dann 4 Stunden Probe, dann habe ich Non-Sleep Deep Rest gemacht, danach habe ich weiter gearbeitet und danach hatte ich nochmal 4 Stunden Probe. Mhm. Also bei sowas hilft das sehr gut.
Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Also das ist auch was wo wir auch unser Social Media jetzt vielleicht auch noch ein bisschen sogar besprochen haben, weil ich glaube schon, dass unser Gehirn Pausen braucht. Also unsere Augen, unser Gehirn müssen sich ja wieder erholen. Ich denke, wenn das permanent bespielt wird, beansprucht, das ist einfach unmöglich, alles zu verarbeiten. Und ich glaube auch, dass das noch mehr Stress auslöst, noch mehr Druck, noch mehr Ängste. Also diese Übungen sind ganz bestimmt sehr, sehr gut. Danke, dass du uns das verraten hast, dass du da auch ein Fan davon bist. Und wenn es nur 10 Minuten sind, also raus in die Natur, nichts denken, einfach, wie du sagst, auf den Atem konzentrieren. Also das glaube ich, hilft schon. Runterkommen, Powernap, was auch immer.
Also Powernap weiß ich jetzt nicht. Also das hilft natürlich, um sich zu entspannen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, raus aus dem Kopf in den Körper zu kommen.
Mhm.
Bedeutet, sich selber zu spüren.
Mhm.
Bedeutet, nicht nachzudenken. Da gibt es ganz viele andere Dinge, die auch noch helfen, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Eisbad mache oder kalt dusche. Sagen wir einfach mal kalt duschen. Da verschwinden irgendwann alle Gedanken, weil das einfach sehr, sehr kalt
ist.
Hormonell, was mit dem Körper passiert.
Ja, ich habe es vorher auch gemacht.
Ich mache das jeden Morgen jetzt seit 3 Jahren und habe auch mit Eisbaden vor 3 Jahren angefangen. Was ich immer gemacht habe, wenn Emotionen oder wenn ich überwältigt war und das Gefühl hatte, mir geht's wirklich nicht mehr gut. Das Erste, was ich getan habe, ist, mich 15 Minuten zu bewegen. Mhm. 15 Minuten moderat bewegen, sodass ich schwitze, dass zumindest mein Körper anfängt, Hormone zu produzieren, ins Blut auszulassen.
Ja, Blutdruck steigt ein bisschen.
Dopamin, Serotonin einfach ins Blut.
Ausschüttung, genau.
Das hilft schon. Mhm. Das hilft schon sehr. Und ich muss natürlich ganz klar erwähnen, dass ich durch meine Ex-Freundin eine Person in meinem Leben hatte, die erstmal gesagt hat, ich stigmatisiere nicht, dass du als Mann Schmerz hast. Mhm. Ich stigmatisiere nicht, dass du diesen Schmerz rauslassen kannst, dass du vermeintlich Schwäche in Anführungszeichen zeigen kannst. Mhm. Und die gesagt hat, hey, es gibt Leute, mit denen kann man darüber sprechen. Ich habe auch Therapie gemacht, ich kann das jetzt einfach sagen.
Ja, warum nicht? Das ist auch...
In Therapie letztendlich war nichts anderes, als mit jemandem zu sprechen über Dinge, die mir wehgetan haben.
Ja, man lernt sich besser kennen.
Da hört es ja auch leider nicht auf und das muss man wirklich dazu sagen. Sprechen ist schön und gut, zuhören ist schön und gut. Das ist der Anfangspunkt, das ist wichtig.
Ja.
Und Hilfe holen und Hilfe bieten, wenn man tatsächlich Hilfe braucht, ist sehr wichtig.
Ja.
Und ich hatte mehrere Leute in meinem Leben, die mir das ermöglicht haben. Ich versuche das weiterzugeben oder versuche das weiterzugeben. Mhm. Aber dann muss man handeln. Dann muss man aktiv werden. Mit all den Dingen, die ich gerade gesagt habe.
Ja.
Ich muss schon einen Stift und einen Zettel in die Hand nehmen und schreiben. Ich muss schon mich 15 Minuten bewegen, Yoga machen. Ich habe viel, viel Yoga gemacht, mache ich immer noch. Ich muss ins kalte Wasser.
Na, man muss schon raus.
Ich muss einfach was machen.
Genau. Also auch so wie der Evan Hansen dann zum Schluss gesagt hat, er schaut schon auch wieder, dass er sein authentisch wird und dass er zu sich findet. Und er möchte auch ja wieder so sein und nicht diese Lügen leben, sondern er möchte wieder er sein. Und er möchte glücklich sein, so wie er ist. Und er möchte genug sein, so wie er ist. Also das ist das, was mir auch so... Und er hatte dann ja auch die Menschen, die auch ihn so akzeptiert haben und geliebt haben, wie er war, trotz der Lüge, die er aufgebaut hatte.
Ja, ich naja, gut, letztendlich ja, sie haben zumindest am Ende, ich weiß nicht, haben sie ihn wirklich akzeptiert? Darüber müsste ich mal nachdenken. Haben sie ihn wirklich so akzeptiert? Also die Zoe.
Die Zoe und die Mama Fall sowieso, klarerweise.
Ich bin mir ziemlich sicher, die Mama hat sehr, sehr viel projiziert. Eigentlich haben alle Leute sehr viel projiziert. Ich finde, das unglaublich Tragische ist ja, und das sagt Evan ja auch mehrmals im Laufe des Stückes, ich will nicht mehr lügen.
Ja.
Ich will endlich die Wahrheit sagen.
Ja.
Aber Connor, der zu dem Zeitpunkt schon tot war, negative Gedanken Evans zurückkommt, hat ihm immer eingeredet, dass er dann nicht lebenswert ist, wenn er sich selber zeigt. Und dann deswegen hat er es nicht die Wahrheit gesagt. Er hat ja am Anfang des Stückes mehrmals probiert, zu verschiedenen Leuten die Wahrheit zu sagen, aber dadurch, dass er die Angststörung hatte, also sehr, sehr schlecht mit Stress und mit sozialen Situationen umgehen konnte, sich kaum ausdrücken konnte und die Leute ihm auch nicht zugehört haben, hat man nie diese Wahrheit gehört.
Ja.
Und er hat letztendlich nur versucht, den Leuten das zu geben, was sie wollen. Er ist wie eine... Motte immer zum Licht geflogen.
Ja, na, er hat gefallen wollen oder er hat das einfach aufgesogen, habe ich schon das Gefühl gehabt, wenn ich noch mehr wäre, auch wenn es nicht so war, wie es wirklich für ihn war, aber er war wenigstens, hat jemand auf dem Gips unterschrieben und wenigstens hat jemand ihn überhaupt gesehen. Das war ihm, glaube ich, schon einmal ganz wichtig, auch wenn es falsch war anfänglich. Das hat er trotzdem so genossen und vor dem hat er so lange gezehrt, weil das vielleicht ganz lange ein Wunsch war.
Ja.
Ja, es war sehr berührend und einfach sehr, sehr, ein sehr, sehr schönes Stück. Trotz der traurigen Inhalte und trotz einem Suizid und dieser vielen Angst und diesem Druck. Und ja, man glaubt, das sind so Themen, die keinen angehen. Glaube ich im Grunde, dass es Themen sind, die jeder schon einmal erlebt hat.
Ich weiß nicht, ob jeder schon mal Depression erlebt hat, oder beziehungsweise das glaube ich nicht, aber Schmerz oder Melancholie kennt ja jeder.
Genau.
Nur wir müssen dringend lernen, anders mit Schmerz oder allgemein mit Emotionen umzugehen. Ja. Melancholie ist nichts Schlechtes.
Finde ich auch.
Also wir sagen jetzt so negative Emotionen, weiß ich gar nicht, ob die so negativ sind. Negativ sind sie definitiv, wenn es von, wenn aus Schmerz eine Depression wird und wenn man sich umbringen möchte. Das würde ich als negativ bezeichnen. Aber, also ich meine...
Ja, es ist grundsätzlich die Gefühle...
Positives wird nur positiv durch, weil es einen Gegenpol gibt, oder?
Ja.
Wird nur wertvoll, weil wir auch Leid erfahren können. Und das ist, ich empfinde das als etwas total Schönes. Ich finde, wir müssen unsere Melancholie und unseren Schmerz einfach deutlich mehr befreunden.
Ja, ich glaube auch.
Und unser Inneres mehr Sicherheit geben.
Ja, und vor allem, ich glaube schon, dass, oder ich bin überzeugt davon, es ist halt nicht schön, aber wenn man durch solche Täler des Lebens, sage ich einmal, oder durch so Zeiten geht, wo es einem so schlecht geht, und man schafft es wieder eben alleine, weil natürlich gibt es helfende Hände, aber im Grunde ist man alleine. Da rauszukommen, hat man unglaublich viel gelernt, ist man unglaublich gewachsen, hat man sich gestärkt und also man hat sehr, sehr vieles bewältigen können.
Dieser Podcast ist ja überwiegend für SchülerInnen, oder?
Also er ist überwiegend für Jugendliche gedacht. Also du bist jetzt auch ein junger Mensch, ja, weil es sprechen auch jüngere Menschen noch, noch ein bisschen jüngere. Aber ich glaube, ich weiß, dass natürlich dieser Podcast, weil junge Menschen haben immer Familie hinter sich und andere Freundeskreis und so weiter. Also ich weiß, es hören auch viele Erwachsene, viele Eltern. Und das finde ich auch schön, weil es ist genau auch das Richtige. Es soll auch dorthin gehen. Ich muss auch ein bisschen wissen, was kann sein, was meine Kinder bewegt und was sie zu bewältigen haben. Also ich denke, jeder soll da zuhören und ich glaube, es passt wirklich für jeden und es kann immer für einen selber auch was dabei sein. Mir ist es einfach wichtig, dass einmal Jugendliche zu Wort kommen und so wie du jetzt auch, die erzählen von Dingen, die ihnen geholfen haben und was sie bewältigt haben. Und das berührt schon immer Leute sehr und vor allem motiviert es die Menschen extrem, ob das jetzt in meinem Alter älter oder jünger ist, ist ganz egal. Es motiviert jemanden die sagen, okay, der hat es geschafft und ich kann das auch schaffen und der hat mir gute Inputs gegeben und das ist eigentlich die Message von Alles Stabil.
Ja.
Ja.
Ich versuche nochmal ein, zwei Dinge jetzt zum Abschluss vielleicht zu sagen.
Bitte, gerne, ich freue mich.
Ich glaube einfach, ne, wenn du sagst, viele Eltern hören zu, viele SchülerInnen, Eltern allgemein, ich kann gar keine, bitte, um Gottes Willen, ich kann keine Erziehungstipps geben. Was weiß ich schon. Aber
bitten kann man immer und Tipps kann man immer geben.
Bitten kann man immer. Ich glaube, wir Kinder, wir wollen schon zu euch aufschauen. Wir wollen Vertrauen zu euch haben. Und ich glaube, das schafft man in erster Linie, wenn die Eltern verstehen, das sind eigenständige Personen, egal wie klein sie sind. Das sind Personen. Schon allein der Definition nach, wenn wir 3 Jahre alt sind, bin ich eine eigenständige Person, weil ich ein Bewusstsein entwickle.
Ja.
Und ja, ich kann als Elternteil sehr, sehr stark formen, aber vielleicht ist es öfter mal sinnvoller zuzuhören und zu schauen, was mein Kind wirklich denkt.
Ja.
Und mich emotional verfügbar zu machen. Mhm. Damit meine ich nicht, also bitte, nochmal, keine Erziehungstipps. Ich meine nicht damit, dass jetzt Eltern Freunde werden müssen. Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll wäre. Ich glaube nämlich nicht.
Weiß man nicht. Also ich glaube auch, eher Eltern sollen Eltern sein.
Ja. Aber was genau sind Eltern? Es sind keine Freunde, es sind aber auch keine im alten Sinne Respektpersonen. Es sind Respektpersonen, aber nicht nur. Es dürfen nicht nur mystische Respektpersonen sein.
Ich glaube, wenn wir alles sein können, wäre es am schönsten, oder?
Ja. Naja, weiß ich nicht, alles. Naja,
wenn man mal Freund sein kann oder weißt du, auch manchmal muss man halt sich Respekt verschaffen als Elternteil. Oder also
absolut.
Man muss, glaube ich, in verschiedene Rollen switchen können und trotzdem Mama oder Papa bleiben.
Das ist ganz schön. Ne? Was ist meine Funktion als Mama oder Papa?
Ja.
Also natürlich, ich muss Grenzen aufzeigen. Mhm. Ich muss meinen Kindern beibringen, wie die Gesellschaft funktioniert, wie die Welt einigermaßen funktioniert. Aber ich kann nur sagen, wenn Mama und Papa bedeutet, emotional verfügbar zu sein, dann sei bitte emotional verfügbar.
Das ist eine super Botschaft.
Und lernt selber mit euren Emotionen bitte klarzukommen. Mhm. Und dann setzt Kinder in die Welt. Und gebt bitte nicht euren Schmerz weiter. Oder gebt nicht bitte eure Unfähigkeit weiter, mit euren Emotionen umzugehen. Weil das, glaube ich, das, wir als Gesellschaft können das nur ändern, wenn wir es als Individuum ändern.
Ja, ja, immer. Man muss immer bei sich anfangen. Und ja, es, auch wenn es hart ist, ja, es ist leichter zu sagen, die anderen sind schuld, aber wir müssen Vorbilder sein, auch wenn es schwerfällt. Und ja, aber ich glaube, das ist jetzt ein wunderschöner Abschluss, dass wir einfach als Eltern die Zeit haben und die Emotionen haben, für unsere Kinder da zu sein und ihnen zuzuhören. Und ja, und das hat auch das Stück irrsinnig toll wiedergespiegelt. Spielt ihr eigentlich noch einmal in Oberösterreich oder ist das jetzt einmal aus? Oder wird es irgendwo demnächst noch aufgeführt, das Musical?
In Oberösterreich weiß ich nicht, also ist mir nichts bekannt. Wir spielen in Fürth nochmal vom 11. bis zum 20. Oktober dieses Jahr.
Ja.
Es ist noch nicht ganz klar, wie viele Vorstellungen. Das hängt ein bisschen vom Verkauf ab. Also wenn wir so oft spielen sollen, kauft Tickets, kommen.
Ja.
Und was mit dem Stück in den nächsten Jahren passieren wird, wissen wir nicht. Wir haben jetzt die deutschsprachige Erstaufführung gemacht. Es ist ein Stück, das großen gesellschaftlichen Anklang findet. Ja. Es war ein großer Erfolg in Gemunden.
Sehr großer,
nicht nur politisch, sondern natürlich auch, wir waren ausverkauft. Also es wollen viele Leute sehen. Es eignet sich sehr, das weiterzuspielen. Also werden wir sehen, was daraus kommt.
Ja, also ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn es wieder kommt und wenn viele Menschen das noch sehen können. Lieber Dennis, ich bedanke mich unglaublich bei dir. Es ist eine unglaublich tolle Podcast-Folge, bin ich mir sicher geworden. Du hast so viel von dir erzählt und ich danke dir für dein Vertrauen. Und ich möchte jetzt einfach zum Abschluss noch einmal, was wir zuerst schon gesagt haben, ganz wichtig, wenn es euch schlecht geht und wenn ihr etwas braucht, bitte meldet euch bei Ärzten und Therapeuten, wendet euch an jemanden, der euch helfen kann. Es gibt auch in Österreich die Nummer 147 Rad auf Draht. Das gibt es den ganzen Tag rund um die Uhr, auch in der Nacht. Bitte meldet euch und zagt nicht und es ist jemand da, der euch hört. Und habt Mut, nehmt euer Leben, soweit es geht, in die Hand, geht hinaus, meditiert oder Eisbäder, hat der Dennis noch gesagt. Und verzweifelt nicht, es gibt immer einen Weg. Und dann verabschiede ich
mich. Und sagt nein. Sagt ganz viel Nein.
Sagt ganz viel Nein. Das ist auch eine coole Botschaft.
Das will ich noch vielleicht mitgeben.
Ja, sagt ganz viel Nein.
Sagt Nein. Seid offen für alles, was da kommt. Seid wirklich, begegnet dem mit Offenheit und mit Neugierde und Interesse. Aber dann haltet kurz inne und fragt euch, ist das jetzt klug oder ist das einfach nur alt?
Oder weil es wer anderer will.
Nein. Wenn es nicht, wenn es nicht mit euch resoniert, dann sagt nein.
Schön.
Dann dadurch werdet ihr euch selbst finden.
Ein schöner Abschluss. Dennis, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich mache jetzt noch ein Bildschirmfoto von uns beiden und ich hoffe, ich darf das posten für unseren nächsten Podcast. Und ich drücke dich virtuell ganz fest und sage wirklich herzlichen Dank für deine Zeit. Es war ganz, ganz schön und sehr intim fast und emotional sowieso.
Ja. Vielen auch sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Offenheit. Ja.
Vielen Dank, Dennis, wirklich.
Alles stabil? Bei uns wirst du gehört. Deine Geschichte beginnt hier.